ARD.
Annelies royale Welt.
Es ist auch wirklich ein besonderes Vergnügen.
Und mir ist es auch ein besonderes Vergnügen, wieder hier zu sein in meinem Podcast Annelies royale Welt. Hallo, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr dabei seid. Naja, wie es König Charles sagte am Anfang, ist es mir ein besonderes Vergnügen. Er hatte jetzt nicht so das Vergnügen in den letzten Wochen. Und darüber spreche ich jetzt auch in dieser Folge. Und zwar mit Julia Melchior. Hallo, Julia.
Grüß dich herzlich.
Julia, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich hatte dich angerufen. Wir haben ja geredet über das Thema Krankheiten und Royals. Es liegt ja in diesen Tagen auf der Hand. Und Chrissy Kahn an dieser Stelle, wenn ihr ihn vermissen solltet, ist leider heute nicht dabei. Er muss einen Dienst übernehmen und kann leider nicht. Er lässt sich entschuldigen und sendet hier an dieser Stelle liebe Grüße. Liebe Julia, du bist mit mir über Telefon verbunden, dieses Mal in Köln. Wir hatten ja gesagt, dieses Jahr wird ja ein bisschen ruhiger, aber ganz und gar nicht. Wir haben erst in der vergangenen Folge über König Frederik gesprochen, der große Umbruch in Dänemark und jetzt noch diese ganzen Krankheiten. Damit hast du auch irgendwie nicht so, ja, gerechnet, ne?
Klar, und auch so mit den Krankheiten, da konnte man natürlich gar nicht absehen, dass sowas passiert. Dass ein älterer Herr mal irgendwelche Krankheiten hat, ist ja in Ordnung. Aber natürlich hat jetzt die Nachricht von Kates Gesundheitszustand natürlich alle Gemüter bewegt und völlig überrascht.
Das stimmt. Und natürlich auch, wie lange sie im Krankenhaus war. 13 Tage war sie im Krankenhaus und fällt auch aus bis Ostern. Also mindestens dieser Zeit möchte sie sich und muss sich erholen. Also das hat die royalen Fans oder auch die, die das Royale verfolgen, wurden kurz stutzig, ne? Also es hat mich auch sehr verwundert, ne? Diese Länge, als dass sie ins Krankenhaus muss. Okay, das passiert ja jeden Mal, ja, mehr oder weniger. Aber dass es so lang ist, ne? Das war das.
Ja, und ich meine, wir kennen Kate als diese gesunde, vitale Frau, die bei allen möglichen Sportarten dabei ist. Sie hat immer rote Bäckchen. Sie strahlt ja wirklich eine große Vitalität und Lebensfreude aus. Und eine junge Mutter, und so um das jetzt ausgerechnet, sie scheinbar eine etwas ernstzunehmendere Krankheit hat, die halt diesen größeren Eingriff erfordert hat. Das ist natürlich irgendwie, bewegt einen, finde ich, auch ganz anders. Als, wie gesagt, wenn es ein älterer König ist wie König Harald oder jetzt König Charles, die dann mal wegen eines Eingriffs ins Krankenhaus müssen.
Genau. Und auch so eine Übermutter, ne? So eine, die alles irgendwie unter einen Hut bringt, Kate. Also wie du sagst, ja, Mutter, dann ihre ganzen Verpflichtungen, ihre ganzen Engagements. Also man denkt ja dann immer, so jemand wird ja nicht krank, ne?
Ja, wir wissen ja auch meistens nicht, ob sie krank, ob sie mal krank sind oder nicht. Also es ist dann schon sehr ungewöhnlich, wenn sie an die Öffentlichkeit treten. Wenn es den König betrifft oder den Thronfolger betrifft, dann muss ja die Staatsspitze weiter funktionieren. Das muss kommuniziert werden. Aber die anderen Familienmitglieder, und zu denen zähle ich jetzt die Kate, die keine Funktion bekleiden, da ist man halt auch nicht genötigt, irgendwelche Informationen preiszugeben, wenn sie mal einen Schnupfen hat oder wenn sie irgendeinen Infekt hat. Das muss man ja nicht wissen, es sei denn, sie sagt einen Termin ab. Aber jetzt natürlich, wenn augenscheinlich sie Wochen, Monate fehlen wird, mussten sie an die Öffentlichkeit gehen und sagen, es gibt was, aber sie sagen nicht was.
Ja gut, sie ist also mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden, ne? Wir haben sie noch gesehen bei dem Gottesdienst in Sandringham an Weihnachten und dann war sie ja weg, ne? Also da war sie nicht mehr gesehen. Und ich glaube, das ist dieser Bruch, den man dann unbedingt auch kommunizieren muss dann. Wenn man sie immer so präsent dann auch hat, ja, oder sieht immer wieder, ne? In den Medien vor allen Dingen, in sozialen Medien, ne?
Absolut. Und es gehört ja auch zu ihrem Job dazu, sich zu zeigen und den Menschen zu zeigen, hier sind wir, wir repräsentieren das Königshaus, wir tun Gutes, wir stiften einen großen Nutzen. Und das ist ja auch ein unheimlicher Druck, dem die eigentlich ausgesetzt sind, dass sie sich ständig in der Öffentlichkeit auch präsentieren müssen und ihren Nutzen quasi auch rechtfertigen müssen. Und wenn man dann mal halt nicht funktioniert, dann sind sie halt in dieser schwierigen Situation, okay, gehen wir jetzt an die Öffentlichkeit, weil sie nicht sichtbar ist, oder behalten wir das für uns? Aber das war jetzt ja offenbar ein sehr großer Eingriff, sodass sie halt lange ausfällt. Und da konnten sie nichts anderes machen, als darüber eine Pressemitteilung rauszugeben.
Ja, aber auch erst einen Tag später nach der geplanten OP, so wie es in der Pressemitteilung drin stand, damit man eben nicht die ganzen Paparazzi Sensationsjournalisten vom Krankenhaus auch hat, ne, vor der The London Clinic. Und dieses eine Foto, du erinnerst dich, von William, das ja dann, sage ich mal, geschossen wurde direkt an dem Mittwoch, also Dienstag kam die Pressemitteilung raus, einen Tag danach. Und dieses Bild wurde veröffentlicht, er im Auto sitzend. Also ich fand das sehr für mich störend, weil ich dachte, warum brauche ich jetzt dieses Foto? Ganz ehrlich, wie ging es dir?
Ich fand es ehrlich gesagt belanglos einfach. Es ist ja selbstverständlich, dass er in die Klinik fährt, um seine Frau zu besuchen. Und es ist auch, wir sind auch alle daran gewöhnt, dass in England bei jeder Gelegenheit abgelichtet werden. Also ich finde es unheimlich schwierig, dass über ihren Gesundheitszustand spekuliert wird. Ich finde, dass sie ein Recht dazu hat, solche Eingriffe für sich zu behalten, weil sie eben nicht das Staatsoberhaupt oder das designierte Staatsoberhaupt ist, sondern halt die Frau von, eben keine Rolle bekleidet. Und sie hat ihr Recht, das für sich zu behalten. Denn viele haben ja gefragt, warum wird über Charles kommuniziert und über Kate nicht? Das sind halt zwei völlig unterschiedliche Rollen, die die beiden spielen. Bei Charles ist also zum einen, dass er halt seine Amtsgeschäfte wahrnehmen muss. Und wenn er jetzt im Krankenhaus ist oder sich jetzt erholen muss von dem Eingriff, dass er dann halt die Staatsgeschäfte so nicht ausführen kann. Das ist halt dann die große Frage, wer übernimmt und was fällt aus, was wird verschoben. Darum muss das zum einen kommuniziert werden. Was er für einen Eingriff hatte, wegen einer vergrößerten Prostata, hätte er nicht kommunizieren müssen, hat er aber getan, weil er ja damit offenbar auch ein Exempel statuieren wollte und das ja auch mit einem großen Erfolg. Also es wurden ja viel mehr Vorsorgetermine registriert, in England.
Genau. Und Klicks auf der Seite vom NHS, die hatten wahnsinnig viel Klicks zum Thema Prostatavergrößerung bei der Urologie. Also es hat was bewirkt. Ich fand das mutig von König Charles, das so zu machen, ne?
Ja, zumal es ja auch so intime Themen sind, über die man ja eigentlich jetzt nicht unbedingt reden möchte. Aber ich fand es auch gut. Einmal musste er kommunizieren, dass er jetzt ein paar Wochen ausfällt und er hat entschieden zu kommunizieren, warum.
Ich glaube, für ihn war es wahrscheinlich auch wichtig, um anderen Männern wirklich Mut zu machen. Ich glaube, das ist so, liegt auch in seinem Naturell, einfach zu sagen, das passiert so vielen Männern, auch in meinem Alter, also bitte lasst euch untersuchen, wenn ihr irgendwas merkt. Und er hat ja erst sehr spät gemerkt, erst im Dezember, und hat sich direkt untersuchen lassen in Schottland und wurde ja dann relativ schnell behandelt. Übrigens, Julia, diese London Clinic ist ja eine Klinik für viele Prominente. Da war unter anderem auch Prinz Philip drin. Da wurde er auch schon untersucht, aber auch Prinzessin Margaret wurde dort operiert und JFK. Und deswegen ist diese Klinik auch so diskret. Also da ist ja nichts nach außen gedrungen, ne? Also da hält sich jeder zurück. Da plaudert niemand, ne?
Ja, große Leistung. Das ist ja auch, das gehört halt auch zur ärztlichen Schweigepflicht, Gott sei Dank.
Ja,
dazu.
Klar.
War klar, auch, arbeiten ja auch viele andere Leute. Aber jetzt, wenn du gerade Philip und Margaret erwähnst, die ja auch, natürlich bei jeder ja auch irgendwie wegen ganz anderer Leiden und Krankheiten im Krankenhaus. Und es hat sich auch oft jemand gefragt, Mensch, und der Charles mit seinen
Händen, ne?
Der roten Händen und so, ob der irgendwelche Krankheiten hat. Was ist da in der Familie? Margaret war krank, Prinz Philip war lange sehr gesund. Also es ist so schwer zu spekulieren über den Gesundheitszustand von Royals, wenn sie halt nicht offen kommunizieren. Und bei Margaret wissen wir halt, weil sie halt einfach auch einen sehr ungesunden Lebensstil hatte.
Kettenraucherin.
Genau, Kettenraucherin und hat auch hinterher einfach unter Alkoholsucht gelitten, dass sie erst mal Lungenkrebs hatte und dann hinterher auch an einer Leberzirrhose gestorben ist. Aber dann jemand wie Prinz Philip, der halt einen sehr gesunden Lebensstil hatte, der hat für die Queen aufgehört zu rauchen. Das war sein Versprechen.
Ja, genau.
Kurz vor der Hochzeit. Ja. Sein Hochzeitsgeschenk an Elisabeth, dass er für sie das Rauchen aufhört. Und der hat ja eigentlich, haben die beiden ja sehr gesund gelebt, Elisabeth und Philipp. Viel auf dem Land, viel frische Luft, Bewegung.
Genau.
Und natürlich die gute Küche, die werden ja verwöhnt von ihren Köchen und Leibärzten.
Ja. Ja.
Also insofern habe ich auch die Hoffnung, dass bei Charles der Eingriff früh genug war, es war eine Früherkennung. Er hat damit ein gutes Beispiel gesetzt und er hat einfach die guten Gene seiner Eltern, sodass wir noch lange Zeit diesen König erleben werden.
Ja. Und was noch dazu kommt, auch bei, weil du hattest ja auch Prinz Philip erwähnt, er war ja auch nie übergewichtig. Und das hat ihn wohl auch, das haben auch Ärzte ihm bestätigt, dass ihn das auch fit gehalten hat. Ne? Auch ein positives Beispiel zu sagen, Mensch, dieser Lebensstil bringt dann doch was. Aber er hat es mal kurz am Herzen gehabt und da musste er vor Weihnachten in Sandringham musste er ins Krankenhaus nach Cambridge, Und er hat einen Stent gelegt bekommen. Das war mal so ein, ja, unter meine
aber
Hüfte.
Im hohen Alter,
ja,
ne?
Ja, ja, also, im hohen Alter. Genau.
Ja, klar. Ja, ja. Also ich erinnere mich noch an das Thronjubiläum der Queen 2012. Mhm. Da fiel Philipp kurzfristig aus. Da ging es um Blasenthemen und
genau.
Niere und so.
Ja.
Klar, aber natürlich waren das im hohen Alter immer mal wieder irgendwelche Krankheiten, die ihn da geärgert haben. Aber eigentlich ist er da sehr lange sehr gesund gewesen.
Mhm. Und auch Queen Mom? Auch sehr alt geworden, ne? Also gute Gene.
Ja, ja, also absolut. Ich finde, dass Charles' Familie, also die Windsors heute mit absolut guten Genen ausgestattet sind, was aber vor wenigen Generationen ja noch nicht der Fall war. Denn von der britischen Königsfamilie weiß man, dass es eine Erbkrankheit gab und eine, von der vermutet wird, dass sie in der Familie war. Also und die ist dann im Prinzip, wenn man so will, rausgemändelt worden in den letzten Generationen, weil halt Frauen von außerhalb in die Königsfamilie eingeheiratet haben.
Du sprichst ja die Bluterkrankheit an, ne?
Ja, genau. Das eine, das ist genau diese Hämophilie, die Bluterkrankheit, die durch Queen Victoria im 19. Jahrhundert weiter vererbt worden ist. Und Queen Victoria, die hatten ja 9 Kinder und die wurden verheiratet. Ich meine, sie war ja berühmt für ihre Heiratspolitik in alle europäischen Königshäuser. Und so hat sich dieser Gendefekt weiter vererbt in andere regierende Häuser. Also die Romanows waren davon betroffen in Russland, auch bis jetzt in die Mitte des 19. Jahrhunderts hinein, die spanische Königsfamilie. Also 2 Onkels von Juan Carlos, Brüder von Juan Carlos' Vater, waren noch Bluter und sind im Prinzip auch an den Folgen gestorben. Beide hatten einen Autounfall und sind dann halt wirklich richtig gehend verblutet.
Ja. Also es ist schon tragisch, wenn man diese Krankheit hat. Und wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, also zum Thema Umgang mit den Krankheiten. Ich möchte mal kurz zurückspringen, weil wir hatten ja gesagt, die Windsors waren so fit, aber der Vater der Queen ist ja auch gestorben an Lungenkrebs, weil auch alle wahnsinnig viel geraucht haben. Das war ja mit die Todesursache Nummer 1, ne?
Absolut. Ich meine, George der V., der Großvater der Queen, hatte schweren Lungenkrebs, starker Raucher. George der VI., der Vater der Queen, der Geliebte, ist auch viel zu früh gestorben.
Ja.
Und im Prinzip auch die Schwester von der Queen, Prinzessin Margaret. Also, und das glaube ich schon, dass selbst Camilla hat aufgehört zu rauchen. Also ich glaube, die einzige Royal, von der ich weiß, dass sie wirklich noch bis ins hohe Alter geraucht hat und auch Kette, das war halt Königin Margrethe von Dänemark, die eigentlich auch wegen ihrer schweren Rückenoperation erst aufgehört hat zu rauchen.
Nach mehr als 60 Jahren. Und sie hat immer diese griechische Marke geraucht, filterlos, ne? Also sie hat noch nicht mal diese dünnen, die wir ja kennen, diese, ich weiß gar nicht, wie die heißen, weißt du, diese ganz dünnen Zigaretten, die aussehen wie Salzstangen, ne? Obwohl die ja auch schädlich sind, wissen wir ja auch. Hat nichts mit der Größe zu tun, aber aber gut.
Nicht vor allen Dingen, dass sie aufgehört hat, sie hat ja immer gesagt, ich werde nie abdanken und ich werde nie aufhören zu rauchen.
Genau.
Und beides hat sie getan.
Ja, absolut. Also Lebensstil auf jeden Fall und auch nochmal, Julia, dieses Thema Umgang mit den Gesundheitsthemen, ne? Also zum Beispiel die Bluterkrankheit, du hattest sie ja angesprochen, gerade bei den Romanows, das war ja ein großes, großes Staatsgeheimnis. Also der Sohn des letzten Zaren, der kleine Alexei, hatte das ja auch. Und da gab es irgendwie einen Staatsbesuch und dann ist er, glaube ich, gestolpert und hatte einen Bluterguss und man hat ihn sofort, plötzlich war der auch von der Bildfläche verschwunden. Also man wusste nicht, wo er war und man hat versucht, das unter dem Deckel zu halten, so gut es nur geht. Ne? Aber man hat es ja auch im Großen und Ganzen geschafft, ne?
Also auf diesem kleinen Jungen lag halt auch so die ganze Hoffnung des Zarenreiches. Denn nach 4 zauberhaften, gesunden Töchtern kam dann endlich der ersehnte Thronfolger zur Welt, der kleine Alexei, der Zarewitsch. Und da wurde das tatsächlich über die Mutter reingebracht in die Familie, die halt auch eine Enkeltochter von Queen Victoria war. Die hat also diese Bluterkrankheit weiter vererbt und der Einzige, der es geerbt hat, war dann halt der kleine Zarewitsch, der dann auch eigentlich nur noch durchs Land getragen wurde.
Ja, genau.
Ne?
Ja, ja.
Natürlich wollte man das natürlich nicht publik machen, um keine Schwäche zu zeigen, weil was braucht man, ist einen starken Monarchen, einen starken Thronfolger. Und das war halt auch in einer Zeit, in der dieses autokratische Regime vom Zaren enorm kritisiert wurde und so. Die ganze Monarchie schwächelte ja sehr in Russland zu dieser Zeit. Insofern war das für die ganz wichtig, das geheim zu halten.
Ja.
Und die haben wirklich alles versucht, um dieses Kind zu behandeln. Und dann schließlich ist die Zarin ja auch an diesen
Rasputin, ne?
Rasputin, an diesen Wunderheiler. herangetreten, dem es ja wohl auch tatsächlich gelungen ist, mal durch gut zureden und das mal so ein paar Blutungen zu stillen. Aber gut, das ist dann eine ganz eigene Geschichte. Aber der hat dadurch so einen Einfluss gewonnen, dass er ja noch einen Teil dazu beigetragen hat, dass dieses ganze Zarenregime ja dem Untergang geweiht war.
Ja, genau, zusammengebrochen ist, ja, genau. Mhm. Ja, ja. Und nochmal zurückzukommen auf den kleinen Alexei. Die Eltern haben ja dann St. Petersburg verlassen, ne, und sind in so eine kleinere Stadt gezogen. Und dort haben sie dann den Kindern einen Park geschaffen mit so einer Teichlandschaft, mit Grotten, dass die sich quasi dort aufhalten konnten und dass sie weg waren von der Außenwelt. Das muss man sich mal vorstellen.
Ach guck mal, dann, witzig, das wusste ich nicht. Ich habe mich tatsächlich auch vor 10 Jahren ganz intensiv mit den Romanows beschäftigt. Allerdings auch mit verschiedenen Generationen Romanows. Aber das wusste ich nicht, dass sie da irgendwie extra so sich abgeschottet haben von der Außenwelt, damit man das nicht mitbekommt. Ja.
Interessant. Weil, ja, die wollten nämlich immer, dass dieser kleine Alexei kraftstrotzend, ne, wie du es ja gesagt hast, ne, die ganze Zukunft des Zahnreiches lag ja auf dem kleinen Jungen. Ja, und das ist eigentlich echt tragisch. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir müssen unbedingt nochmal über Rasputin irgendwann mal reden, denn das ist auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Rasputin, ne? Wir hatten im Vorgespräch.
Ich hätte da auch so einen musikalischen Vorschlag.
Ja, genau. Wir werden jetzt unseren Podcast-Hörern und Hörern einen kleinen Ohrwurm verpassen, ne?
Jetzt muss ich mal kurz überlegen, war das Bonnie M?
Ja, es war Bonnie M.
Rasputin, Lover of the Russian Queen oder auch Russia's Greatest Love Machine. Ja. Dieser Song, da geht es halt um Rasputin, den bösen Wunderheiler, der also wirklich schlechten Einfluss dann auf diese Familie genommen hat und seinen Beitrag dazu geleistet hat, dass das...
Ja. Und der auch ein ausschweifendes Sexleben hatte. Gut, aber das machen wir mal in einem anderen gesonderten Podcast. Ich möchte noch mal auf das Thema Umgang kommen. Ne? Also wir haben ja gerade gesprochen, wie Romanows, die einfach die Kinder genommen haben, weg aus St. Petersburg und niemand soll was mitbekommen. Gut, das würde in heutigen Zeiten auch nicht mehr gehen, in Zeiten von sozialen Medien. Das würde dann auch auffallen oder da wären dann auch Paparazzi. Ne? Also wenn man das überträgt auf die heutige Zeit. Ne?
Also in der heutigen Zeit sind sie ja dazu gezwungen, so viel wie möglich zu kommunizieren. Zum einen wird es erwartet, zum anderen haben wir schon darüber gesprochen, dass sie ständig sichtbar sein müssen, ständig zeigen müssen, dass sie ihr Geld wert sind. Weil man fragt sich immer, was machen die eigentlich? Ja. Kostet ja alles Geld. Mhm. Also, dass sie sich zeigen müssen, das wird erwartet. Und ich meine, auch eine Mette Marit von Norwegen musste, als sie die Diagnose bekam, dass sie eine Lungenfibrose hat, damit an die Öffentlichkeit gehen, weil für sie klar war, dass sie einfach kürzer treten muss, weil sie bestimmte Termine nicht wahrnehmen kann, weil ihr dann wirklich sprichwörtlich der Atem fehlt. Ja. Und das ist natürlich eine große Belastung und das ist ja auch, man spricht nicht gerne, wenn es einem nicht gut geht, darüber. Und das ist natürlich schon ein größerer Druck, wenn man halt in diese Familien gehört und dann halt sich gezwungen sieht, darüber zu sprechen. Aber auf der anderen Seite können sie damit halt auch Vorbild sein, offen mit Krankheiten und Problemen umzugehen.
Ja. Aber das ist ja auch wieder das Thema dann, dass bei jedem Termin dann auch Fotografen dabei sind, die Medien, die Presse dabei ist, was früher ja nicht der Fall war. Dass es Termine gab, wo es keine Fotografen gab. Und ich glaube, da ist es dann auch nicht so aufgefallen. Aber wenn zum Beispiel jetzt Kronprinz Haakon alleine irgendwo hinkommt, dann, ne, dass man dann halt auch gleich sagt, ja, ihr geht's nicht so gut. Das war ja auch bei dem Thronjubiläum jetzt in Schweden so, dass Kronprinz Haakon ja auch zeitweise alleine war. Ne? Mhm. Aber angefangen hat ja, also ein bisschen, sagen wir mal, öffentlich damit umzugehen, war ja eigentlich Diana, als sie ja rausging und man auch sah, dass sie Bulimie hat oder auch das Thema Depressionen. Also das war ja, also Diana wollte ja schon so, dass man weiß, auch glaube ich, dieses Bild zu vermitteln, wir sind ganz normale Menschen auch. Ne? Das, was ja auch wichtig ist. Auf der einen Seite möchte man ja dieses Bild aufbauen, dass man unberührt ist, dass man so ein Mythos royal, sage ich jetzt mal, hat. Auf der anderen Seite aber, wir sind doch ganz normale Menschen. Ne? Das ist auch wieder so ein zweischneidiges Schwert, mit dem man dann auch umgehen muss in diesen Kreisen. Ne?
Also bei Diana war es ja sicherlich auch so, dass sie Verständnis für ihre Situation erreichen wollte, dadurch, dass sie halt offen über ihre Leiden spricht und über ihre, ja auch in gewisser Weise auch über ihre Opferrolle. Ne?
Ja.
Das war ja auch ihre Krankheit war ja auch eine Konsequenz ihrer unglücklichen Lebenssituation.
Und,
aber dieser offene Umgang, ne, das ist ja etwas, was, wie ich finde, von außen in die Königsfamilien hereingekommen ist. Es ist also relativ neu, Und das ist halt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in diese Königsfamilien gekommen, durch die Frauen, die da eingeheiratet haben. Also der offene Umgang zum Beispiel, darf ich Königin Silvia nennen, die ganz offen damit umgegangen ist, dass die Viktoria Magersucht hatte.
Ja, genau.
Das lag natürlich auch daran, dass man das nicht mehr übersehen konnte, absolut. Und sie Verständnis dafür einholen wollte und musste, dass man die Tochter in Ruhe lässt und dass sie halt für eine Zeit aus dem Fokus der Öffentlichkeit genommen wird. Und diese Impulse kommen doch auch von außen, denn in der Aristokratie ist es ja doch historisch immer so gewesen, dass man versucht hat, nach außen keine Gefühle zu zeigen, keine Schwäche zu zeigen, also diese unheimliche Kontrolle nach außen.
Genau.
Und ich würde sagen, es ist ein Zusammenspiel von den Impulsen, die halt von außen kamen, durch die Frauen, die da eingeheiratet haben, aber auch natürlich durch die Mediengesellschaft und die Transparenz, die inzwischen auch gefordert wird.
Ja. Du hast nochmal Norwegen angesprochen. Interessanterweise war es auch so, dass erst vor gar nicht so langer Zeit auch die Mutter von Håkon, also Königin Sonja, gestand, dass sie ja 1970 eine Fehlgeburt hatte und noch mal eine zweite 1972, was auch dann so als offenes Geheimnis galt, aber wo sie ja noch mal rausgegangen ist, ist ja auch ein Novum. Also das gab es ja irgendwie auch nicht. Hätte sie ja auch nicht müssen.
Zumal das ja auch sehr persönliche Themen sind. Aber dadurch, dass die ja auch alle das Thema mentale Gesundheit auf ihrer Agenda haben, finde ich das ja auch ganz wichtig. Man kann schlecht über mentale Gesundheit sprechen, wenn man selber nicht mit solchen Themen umgehen kann, die Psyche belasten.
Ja.
Und insofern ist das natürlich wichtig, um Frauen Mut zu machen. Aber auch Königin Sonja hat ja jahrelang gebraucht, um mit darüber zu sprechen.
Ja, genau. Auch zum Beispiel Prinzessin Kate es öffentlich gemacht hat, dass sie Schwangerschaftsübelkeit hat. Das hätte sie ja auch nicht machen müssen. Aber da hat sie auch immer wieder gefehlt oder ist ausgefallen oder hat sich rausgenommen. Da musste man natürlich auch dann wieder reagieren, ne? Und an die Öffentlichkeit gehen. Man kann nicht einfach nur sagen, okay, die Menschen verstehen das, wenn man mal nicht da ist. Aber so ist es nicht mehr. Sondern,
Es wird erwartet, dass die fit sind.
Ja,
also ich meine, man muss sich ja einfach mal die Geburten von der Kate vor Augen halten. Die hat dreimal entbunden und ist am selben Tag strahlend, bezaubernd frisiert, mit einem Baby auf dem Arm aus dem Krankenhaus gekommen und hat sich den Fotografen gestellt. Das ist natürlich für eine, also erstmal sowieso schon eine große Leistung für eine Frau, ein Baby auf die Welt zu bringen und dann auch noch am selben Tag so zu funktionieren. Also insofern ist man es ja auch so gewöhnt eigentlich von den Royals, dass sie da sind und dass sie halt eine große Vitalität ausstrahlen.
Ja, und jetzt erholt sie sich zu Hause und da war auch wieder das Thema, warum dürfen die Kinder nicht ins Krankenhaus, warum gibt es nur diese Videocalls und so, da gab es ja auch die wildesten Spekulationen. Ich finde das schwierig in der Situation, wenn man auch diesen Spekulationen ausgesetzt ist, da wurde auch nichts drüber gesagt, also nichts Offizielles, wieso jetzt die Kinder nicht ins Krankenhaus können. Aber wenn man sozusagen die Geschichte sich anguckt, sagen wir mal die Krankengeschichten, da war es auch nicht normal, dass die Kinder ins Krankenhaus gekommen sind, wenn irgendjemand im Krankenhaus lag. Ich meine, die Queen ist ja noch nicht mal, bis auf dieses eine Mal, wo Prinz Philip in Cambridge war, als er den Stent gesetzt bekommen hatte, da war die Familie im Krankenhaus, ne? Wahrscheinlich, weil es Weihnachten war. Sonst ist das nicht normal. Prinz Philipp ist alleine ins Krankenhaus, dass die Queen auch nicht gekommen hat, ihn besucht, ne? Oder auch umgekehrt, wenn mal die Queen im Krankenhaus war, was sie selten war, da ist auch nicht Prinz Philipp ins Krankenhaus. Also es ist eigentlich normal, den Kindern das auch nicht zuzumuten, diese extreme Situation, auch diese Krankenhaussituation und die Situation, dass vor dem Krankenhaus irgendwelche Paparazzis stehen könnten, um irgendwelche unscharfen Bilder von den Kindern zu machen.
Klar.
Ne? Und ich finde das auch gut, dass man den Schutz dann aufrechterhält und sagt, nee, die Kinder lassen wir mal ganz raus. Ich meine, man hätte die ja durch den Hinterausgang vielleicht auch ins Krankenhaus bringen können.
Wir wissen ja auch nicht, ob sie vielleicht da waren.
Ja, genau.
Wissen wir auch nicht. Vielleicht sind sie ja durch den Hintereingang rein und raus.
Genau, so wie Kate auch aus dem Krankenhaus raus ist. Und dann werden die Schlagzeilen gleich gemacht, Kate hat heimlich das Krankenhaus verlassen. Da denke ich mir immer so, sie ist ganz normal raus, es hat bloß keiner mitbekommen. Dieses Aufbauschen, das finde ich sehr extrem. Das ist so was mich auch irritiert, sage ich jetzt mal. Wie geht's denn dir dabei?
Ja, vor allen Dingen geht es mir halt dabei irgendwie auch so, ich hatte bei der ganzen Nummer von der oder Krankheitsgeschichte jetzt von Kate einfach auch ein ungutes Gefühl, weil der Krankenhausaufenthalt ja dann doch sehr lang ist.
Mhm.
und dann auch die Zeit, in der sie jetzt krank geschrieben ist, dass man sich überlegt, auch Mensch, und so, dann muss es vielleicht ja doch irgendwie auch was Ernstes sein. Mhm. Und das finde ich halt so schwierig, dass da halt dann auch so viel spekuliert wird und ob jetzt die Kommunikation des Buckingham-Palastes, also dahinter eine Strategie steckt, dass das mehr oder weniger zeitgleich ist der Eingriff von Kate und Charles. Mhm. Warum wird beim Charles die Diagnose kommuniziert, bei Kate aber nicht? Mhm. Also ich fand es unheimlich schwierig, denn ein Eingriff, der einen zweiwöchigen Krankenhausaufenthalt für so eine junge Frau mit sich zieht, muss ja dann schon ein etwas größerer gewesen sein.
Ja. Aber gut, die Frage ist halt, was wäre, wenn man mit der Diagnose rausgekommen wäre bei Kate und wie dann die Spekulationen losgegangen wären. Ne? Dann wären irgendwelche plötzlich Ärzte bemüht worden, die...
Der Ferndiagnose.
Ja, genau. Ja. Die sagen, was kann das ausgelöst haben, was kann das bedeuten und so weiter. Auch schwierig. Also die Privatsphäre ist da, sagen wir mal, sehr, sehr angegriffen. Ne?
Ich finde es richtig, dass Kate mit der Diagnose nicht an die Öffentlichkeit geht. Mhm. Weil es dann auch in Zukunft immer wieder erwartet würde. Und ich meine, die Kinder können ja auch mal was haben. Man muss, finde ich, nicht immer allen gleich kommunizieren, was man hat. Und gerade auch, wenn es irgendwie manchmal auch unschöne Krankheiten sind. Mhm. Vielleicht wird sie sich eines Tages dazu entscheiden, mal darüber zu sprechen. Ja. Aber ich finde, man sollte es nicht von ihr erwarten.
Nee. Darüber wird ja auch schon spekuliert, dass sie, wenn es ihr wieder gut geht, dass sie damit rausgeht. Aber das ist wahrscheinlich dann auch nur dann der Fall, oder sagen wir mal so, ist abhängig davon, was sie wahrscheinlich hat. Also Kate ist jetzt zu Hause, sie regeneriert sich, sie ist krankgeschrieben und sie hat natürlich die besten Ärzte um sich herum, die besten Krankenschwestern, Pflegekräfte, Personal.
Abnehmen, ja, weil natürlich. Weil man drei kleine Kinder zu Hause, ist ja auch anstrengend.
Aber William hat ja viel übernommen. Er hat ja, das war ja auch so, ne, es war ja dann groß drin, so nach dem Motto, William hat die Termine abgesagt und er unterstützt seine Frau. Was ja Millionen Männer wahrscheinlich machen, wenn die Frau mal ausfällt. Ne? Da wird das so an die große Glocke dann auch gehängt, dass jetzt ein William sich kümmert.
Also ja, aber das ist anders. Das ist schon anders als die Generation vorher.
Ja, ja, das auf jeden Fall.
Dass der Laden läuft, dafür haben sie ja genügend Personal. Also er muss jetzt die Kinder nicht in die Schule bringen, weil sie werden jemanden haben, der das machen kann. Aber, und er muss kein Essen zubereiten. Mhm. Genau, aber er versteht seine Rolle als Vater ganz anders als die Generationen vor ihm. Mhm. Charles und Philipp und so.
Ja.
Weil er ist halt wirklich ein Vater unserer Zeit, der sich halt sehr auch, der nah an seinen Kindern dran ist und auch das sehr genießt, dieses Familienleben. Ja. Weil er es halt selber auch so halt nicht hatte und es tut ja den Kindern auch gut. Und natürlich wird das für Kate jetzt sehr anstrengend sein, weil die Kinder, auch wenn sie keine Aufgaben übernehmen muss, ne?
Ja.
Die muss die Kinder jetzt vielleicht nicht zur Schule fahren, aber die Kinder werden trotzdem ihre Mama-Zeit einfordern.
Richtig.
Und insofern, das ist natürlich schon auch anstrengend jetzt für sie. Und insofern diese Doppelbelastung, dass sie noch irgendwelche Verpflichtungen wahrnehmen müsste oder jetzt Homeoffice macht oder so. Mhm. Natürlich wird sie weiterhin auch informiert über ihre Schirmherrschaften und so. Es ist ja jetzt nicht so, dass sie drei Monate lang auch den Kopf abstellt, sondern es geht ja weiter.
Ja, und apropos, es geht ja weiter. Also es war ja ganz interessant, die Pressemitteilung von Kate und Charles mit, dass sie im Krankenhaus, also zum einen, dass sie im Krankenhaus ist wie Kate und dass Charles ins Krankenhaus muss, war ja innerhalb von 90 Minuten Unterschied. Erst Kate, Pressemitteilung Kensington Palast und dann 90 Minuten später Buckingham Palace, Charles muss ins Krankenhaus wegen seiner Prostataerkrankung. Und jetzt als bei der Entlassung, da habe ich ein Gespräch gemacht fürs Radio und ich hatte schon eins eingetütet, ne, weil wir hatten das aufgezeichnet, weil mein Kollege nicht anders konnte. Und dann haben wir geredet über, wie geht es Kate und so weiter, haben das Thema Kinder nochmal gemacht. Und dann, eine halbe Stunde später, kam die Pressemitteilung raus, dass vom Kensington Palast, dass Kate aus dem Krankenhaus draußen ist. Also haben wir es dann nochmal gemacht, live. Und dann habe ich im Gespräch gesagt, ich glaube, dass wahrscheinlich im Laufe dieses Gesprächs oder nur kurze Zeit später die Pressemitteilung rauskommt, Charles ist draußen. Was war? Charles ist rausgekommen, auch aus dem Krankenhaus. Aber die Pressemitteilung. Ich dachte, ich sollte Lotto spielen, Julia.
Ja.
Ich habe gedacht, Mensch, wenn ich jetzt so einen Lauf habe. Und interessanterweise, da waren Fotografen und haben, sage ich mal, schöne Fotos gemacht von einem vitalen, mehr oder weniger vitalen König nach einer OP. Also wenn man sich die Fotos so angeguckt hat, dachte man, Mensch, er sieht ja aus wie das blühende Leben.
Ja, nach strahlend, der, ne, blinkend, genau, ja, in Begleitung von seiner Camilla.
Genau. Und ich meine, man muss da die Straße absperren, man muss Autos wegschaffen, damit man gescheite Bilder bekommt. Ja? Also es ist nicht so einfach, dass da vorne dran ein Parkplatz ist, da kann man sich mal hinstellen als Fotograf, sondern das muss schon ein bisschen anders geplant sein. Und ich bin der
Meinung, sprich, die Presse war informiert.
Ja, in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Also ich meine, ich bekomme ja auch immer wieder die Pressemitteilung aus dem Buckingham Palace, du ja wahrscheinlich auch. Aber dieser Termin war mir jetzt nicht kommuniziert worden. Also das wird ein kleiner Kreis gewesen sein. Da gibt es ja diesen, so als Hintergrund, das weißt du ja auch, Julia, dieser vertraute Kreis, Pressekreis, die rund um den Buckingham Palace sehr gut informiert sind, noch besser als andere Kreise dann, ne? Also das ist so der Kern.
Ja, dieser Royal Rota, ne? Das
genau.
Ist halt richtig ein Kreis ausgewählter Journalisten und Fotografen, die bei allem dabei sein dürfen.
Und weißt du, und dachte ich mir, ach, gucke mal da, da hat man dann die Fotografen hingestellt, die haben dann die schönen Fotos gemacht, um diese Fotos dann natürlich zu publizieren. Ne? Das ist auch eine Marketingstrategie, ne?
Absolut. Ja. Also man kann sich ja auch fragen, ob das irgendwie ablenken soll jetzt von der Kate.
Mhm.
Natürlich werden sich Buckingham Palace, also der Stab von Charles und Kensington Palace, der Stab von William und Kate, natürlich sprechen die sich auch ab. Was übrigens nicht selbstverständlich ist. Also meine,
ja, das stimmt.
Das war ja auch eines der Probleme mit Harry und William und Charles zu Lebzeiten der Queen, dass es 3 verschiedene Pressestellen gab und jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat, was es halt unheimlich schwer gemacht hat. Aber das ist ja alles neu strukturiert worden und natürlich stimmen die sich miteinander ab. Also es wird kein Zufall gewesen sein, dass diese Pressemitteilungen mehr oder weniger zeitgleich herausgegeben worden sind. Vielleicht auch, um klarzumachen, hier sind zwei völlig unterschiedliche Fälle. Hier ist einmal der König, der Staatschef, der hat eine Rolle auszufüllen und hier werdet ihr genau informiert, was Sache ist. Er ist wieder da und jetzt in Zukunft wird das und das passieren. Der andere Fall ist, hier ist die Frau des Thronfolgers. Ja, sie ist eine Person des öffentlichen Interesses, aber sie hat keine Amtsgeschäfte auszuüben und sie hat das Recht darauf, quasi das privat zu halten.
Ja, genau.
Ich finde, das wird eigentlich sehr klar durch diese Strategie.
Absolut, ja, genau. So, Julia, wir haben doch immer diese Tee-Session. Pass mal auf. Und zwar, ich muss jetzt kurz noch was trinken. Meine Stimme ist ein wenig heiser geworden. Ich liebe ja diese Victoria-Tasse. Jetzt habe ich dran gestoßen. Ich habe
Victoria,
nichts
Victoria, Queen Victoria oder Kronprinzessin Victoria?
Kronprinzessin Victoria. Von dieser Tapete, von dieser Kronentapete, du kennst sie ja wahrscheinlich auch. Ne, genau. Und ich liebe diese Tasse. Da werde ich ja nachher noch ein Foto machen für Insta. Und ich habe mir Tee gekocht. Nichts zu essen dabei, weil es spaltet ja die Gemüter unserer Podcast-Hörer und Hörer, wenn Chrissy Kahn immer anfängt rumzuschmatzen beim
Essen. Er gehört dich auch nicht, finde ich. Also das kann ich verstehen.
Ich habe ihn ja schon immer gesagt, Chrissy Kahn, aber er hat sich ja jetzt mal in der letzten Folge dran gehalten, ist ja in die Ecke gegangen. Und ich habe übrigens einen Tee gekauft und in Dänemark ist auch ein königlicher Hoflieferant und zwar A.C. Perchs Teehandel oder Perch.
Ich glaube, den hattest du letztes Mal schon, den
genau,
Tee.
Genau, und den habe ich jetzt noch wieder mitgebracht. Habe eine andere Sorte diesmal, einen schwarzen Tee, habe ich mir schon gekocht. Ich muss nicht den Wasserkocher bemühen.
Aber ich bin mal gespannt, wie das bei euch ist mit eurem Podcast in der Fastenzeit jetzt nach Karneval. Werdet ihr dann weiter Plätzchen essen?
Ich glaube, Chrissy Kahn bestimmt, denn Chrissy Kahn ist sehr schmal. Also bei ihm ist es, glaube ich, egal, ob der, ob der einen Keks mehr isst oder weniger oder mehrere Kekse isst, völlig wurscht. Ja, also von daher werden wir wahrscheinlich weitermachen. Ich habe ja Sachen mitgebracht aus Dänemark. Da werden wir nochmal in den nächsten Folgen da das Ganze präsentieren.
Auf jeden Fall, wenn wir nochmal über Dänemark sprechen, darf ich nochmal kurz was dazu sagen? Also auch zum Thema Kommunikation, wenn es ernst ist. Also vor einem Jahr, das ist ziemlich genau ein Jahr her, wurde ja kommuniziert, dass Königin Margrethe eine große Operation haben wird und deshalb ausfällt.
Ja, ja.
Mehr wussten wir aber auch darüber nicht. Es war nur von einer großen Rückenoperation die Rede.
Genau. Ja.
Dass die so groß war, diese Operation, dass der Kronprinz damals, Frederik, halt damit konfrontiert worden ist, es kann passieren, dass du nach dieser Operation der neue König sein wirst. Das war uns ja allen gar nicht bewusst. Also ich meine, so viel kommuniziert wird ja dann auch nur, sagen wir so, das Nötigste. Es war klar, die Amtsgeschäfte werden jetzt, solange die Königin krank ist, das war ja fast 2 Monate, werden vom Kronprinzen übernommen. Aber es war nicht klar, dass es so ernst war. Und ich weiß noch, ich war nämlich an dem Tag dann auch tatsächlich in Dänemark, als ihr erster Auftritt war nach der Rückenoperation. Das war anlässlich ihres Geburtstages. Und dann ist sie wirklich ohne Gehstock, ohne alles, gehen diese Balkontüren auf in Amalienborg und dann tritt diese Königin strahlend wieder auf den Balkon mit einer unglaublichen Haltung. Insofern haben wir das alle gar nicht so richtig ernst genommen. mit welchen Schmerzen sie es zu tun hatte und mit welchen Überlegungen, wie schwer dieser Eingriff wirklich war, sodass er am Ende dazu geführt hat, dass sie halt jetzt vor kurzem ihre Abdankung zunächst bekannt gegeben hat und dann halt den Thron übergeben hat an den Frederik. Mhm.
Aber da war es ja auch so, man musste ja irgendwie das auch kommunizieren, ne? Also, aber man weiß bis heute nicht genau, was operiert wurde, genau, ne? Aber nee, es war massiv.
Es ist das Nötigste, wird kommuniziert.
Ja.
Und ich finde noch einen Fall auch ganz besonders spannend in der Hinsicht. Das ist König Juan Carlos gewesen mit seinem Jagdausflug nach Botswana, der ja nur kommuniziert wurde, weil er sich da die Hüfte gebrochen
hat. Ne? Ja, ja.
Also angenommen, der hätte sich nicht die Hüfte gebrochen, hätte sich das vielleicht völlig anders entwickelt. Ja. Aber dadurch ist ja im Prinzip erst dieser Skandal...
Alles rausgekommen, ne?
Alles rausgekommen, weil sie mussten bekannt geben, der König hat sich die Hüfte gebrochen, der wird operiert. Mhm. Das heißt Gefahr. Mhm. Ne? Also er schwebt quasi in Gefahr bei einer Operation. Er kann seine Amtsgeschäfte nicht ausüben. Ja. Ach, und warum hat er sich denn die Hüfte gebrochen? Ja, gut, er war auf einem Jagdausflug, er war in der und der Begleitung. Mhm. Und das hat halt alles losgetreten. Also so viel zum Thema der Kommunikation. Man muss es kommunizieren. Mhm. Und darum kann man jedem Royal nur wünschen, wenn mal was passiert, dann hoffentlich nicht in irgendeiner kompromittierenden Situation.
Ja. Mhm. Gut, da gibt es ja schon Geschichten der Vergangenheit, da kann man auch mal, noch mal drüber reden, da sind ja einige Sachen passiert. Ja, aber wie du halt sagst, also eine Frage des Umgangs, eine Frage der Kommunikation, was geben wir preis und vor allen Dingen, ich meine, dieses Einmischen der Öffentlichkeit, ne? Also das Mitreden, was hat der, die, wie geht es da jetzt weiter und so weiter. Ne? Also das ist ja schon auch dieses Bloßlegen. Also wenn wir unsere eigene Krankengeschichte, was weiß ich, wenn wir irgendwas haben, da gehen wir ja auch nicht an die Öffentlichkeit. Also ich hätte da auch ein Problem mit, muss ich dir sagen.
Das ist einer der hohen Preise, die man zahlt, wenn man in der Situation
so ist.
Auch dieses Spekulieren, wie da zum Beispiel diese Erbkrankheiten. Ja? Also was sich da alles weitervererbt hat, hat noch jemand von denen oder hat noch jemand Hämophilie? Das waren halt diese beiden Erbkrankheiten, die in der britischen Königsfamilie nachgewiesen worden waren. Also einmal die Hämophilie, die Bluterkrankheit. Mhm. Und bei der Porphyrie hat man es angenommen, wobei es tatsächlich einen Fall gab. Und es war wohl der letzte, der Bruder des heutigen Duke of Gloucester. Das ist der Onkel von Charles. Ja. Den sieht man auch manchmal ganz sympathisch mit so einer netten Brille. Mhm. Den sieht man manchmal, der nimmt dann irgendwie auch Termine war, der gehört auch noch zu den Working Royals. Mm. Und dessen Bruder, das war ein William. Mm. Und der hatte Porphyrie. Mm. Und das ist eine Stoffwechselkrankheit, die einmal den Bauchraum betreffen kann, aber halt auch zu neurologischen Ausfällen führen kann. Und deshalb hatte man halt auch vermutet, dass George III. Aus dem Haus Hannover, Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert, der hatte, das hatte man halt dann vermutet, weil der wohl sehr ausfallend sein konnte, dass der diese Porphyrie gehabt hat. Aber nachgewiesen wurde sie wohl nur bei diesem William, dem Onkel von Charles, den er wohl sehr, sehr geliebt hat und nach dem auch unser Prinz William benannt worden ist.
Ah ja. Du, und das Thema nochmal, wenn die Regenten ausfallen, das Thema Vertretung, ne? Das ist natürlich auch immer ein Thema. Ne? Also in Großbritannien gibt es ja diese Councillors of State, ne? Also diese, sagen wir mal, Staatsräte.
Den Staatsrat.
Genau, Prinz William, dann Harry und Prinz Andrew und dann Prinzessin Beatrice, also die Tochter von Andrew. Aber die Einzigen, die tatsächlich jetzt gerade einspringen, ist ja, oder die Einzige, ist ja Camilla. Und sie ist jetzt diejenige, die auch viele Termine wahrnimmt für Charles, weil Charles hat sich jetzt tatsächlich zurückgezogen, nachdem sie gesagt hat, er soll jetzt mal ein bisschen langsam machen, der Workaholic. Aber er hat ja gesagt, sein Papierkram ist ihm immer noch heilig. Das macht er immer noch, ne? Also diese Dokumente im roten Koffer, die guckt er sich immer noch durch, ne? Bearbeitet sie.
Absolut, aber Camilla ist in der Tat gerade die absolute Arbeitsmaschine, die sehr viele Termine wahrnimmt. Mhm. Wir haben aber gerade schon über diesen Staatsrat gesprochen, also diese Councillors of State. Der wird, wie du das aufgezählt hast, eigentlich durch die ersten vier Erwachsenen in der Thronfolge besetzt. Jetzt ist William gerade, nimmt sich Zeit für die Familie und fällt dadurch mehr oder weniger aus. Harry und Andrew, die Geschichte kennen wir, die stehen nicht mehr zur Debatte. Mhm. Und Beatrice hat eigentlich ein ganz anderes Leben. Ja. Die kann ja auch nicht den König vertreten in dem Sinne. Und Charles hat aber den Wunsch geäußert, ich glaube, es war letztes Jahr, 2023, vielleicht war es auch noch Ende 2022, den Staatsrat zu erweitern um zwei sehr verdiente Familienmitglieder, nämlich seine Schwester Anne und seinen Bruder Edward.
Ja.
Und die beiden sind genauso vertretungsberechtigt wie Camilla. Aber er behält sich halt vor, weiterhin die Staatspapiere selbst zu studieren. Mhm. Aber im Prinzip könnten auf seine Anweisung hin, könnten sie sogar also auch...
Die anderen machen, ne? Können das auch machen, ne?
Können das auch die anderen machen, ja.
Aber es will er nicht. Also ich glaube, so ganz ohne geht's für ihn auch nicht, ne?
Er scheint ja doch irgendwie in einer sehr guten Verfassung zu sein.
Ja.
Wir wissen von ihm, dass er ein Workaholic ist, dass er sehr genau seine Akten studiert, dass er seine handschriftlichen Notizen macht, weil er keine E-Mails schreibt und dass er das sicherlich auch jetzt in der Zeit machen wird, aber halt nur ein abgespecktes Programm. Es ist ja auch schon ein großer Unterschied, ob man Homeoffice macht oder ob man sich halt permanent zeigen muss und dann in der Kälte stehen muss.
Genau.
Wie oft habe ich das erlebt, dass dann die Royals da sitzen? Die sitzen ja dann auch nicht mit irgendwelchen dicken Moonboots sondern mit Ledersohlen
und Schüchen,
und die Herren
ne?
dann in ihren Anzügen und so. Mhm. Und genau, das ist halt wirklich richtig, richtig kalt. Und ich stehe dann da mit meinem Daunenmantel und sehe die dann da draußen sitzen mit einer eisernen Disziplin und die hören sich eine Rede an bei 0 Grad draußen unter freiem Himmel und verziehen keine Miene und ich blubber mir da einen zurecht. Also das erfordert schon viel Kraft auch, diese Termine immer wahrzunehmen und du darfst dir halt keinen Fehltritt erlauben, du darfst nicht stolpern, keine Zeichen von Schwäche haben und so. Und da ist das schon wichtig, dass er jetzt einfach Zeit zu Hause hat und sicherlich wird er da weiter seine Red Boxes kriegen mit den Staatspapieren. Die roten, schönen Lederkoffer, die nur er aufmachen darf.
Richtig. Mhm. Und man darf ja auch nicht vergessen, Julia, er ist ja auch schon Mitte 70. Das vergisst man ja immer so leicht. Man denkt ja immer nur so, also er ist so alterslos, aber ich meine Mitte 70, guck dir mal in deiner Familie oder im Freundeskreis vielleicht mal Menschen an, die Mitte 70 sind, die sind schon länger aus dem Berufsleben draußen.
Och ja, aber ich finde schon, also Mitte 70 ist die neue Anfang 60, ja. Also ich finde schon.
Gut, das stimmt natürlich.
Schon, ja.
Sind und noch die, fit, ja.
Es hält ja auch fit, ne? Also ich hatte ja neulich Königin Silvia getroffen und da staunt man auch, in was für einer Verfassung sie ist. Sie ist gerade 80 Jahre alt geworden. Erstmal sieht die blendend aus.
Ja.
Aber auch, was sie für eine Agenda hat und wie viele Termine sie wahrnimmt. Du merkst schon, dass die, man sagt ja nur so, wer rastet, der rostet.
Ja,
aber
die
sind halt ständig gefragt und so. Dadurch sind die auch irgendwie immer noch sehr fit und auf der Höhe der Zeit und werden ja auch ständig mit Themen konfrontiert, die aus dem aktuellen politischen Tagesgeschäft, gesellschaftliche Entwicklung und so. Also ich finde schon, dass scheinbar hält der Job jung.
Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass sie, das sieht man auch an der Queen, ne? Also sie ist, da war es ja auch so, dass sie immer auf dem, auch noch E-Mails, die hat auch E-Mails, die hat E-Mails geschrieben oder hat Videocalls gemacht.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Sie hat die allererste E-Mail geschrieben, doch irgendwann in den 60ern oder so, hat sie doch mal eine abgeschickt. Wahrscheinlich die erste und die letzte, ne?
Ja, das kann sein.
Aber sie hat Videocalls gemacht. Ich finde ja auch, Anne übernimmt ja wahnsinnig viel Termine. Also sie ist ja die, die am meisten arbeitet, würde ich jetzt ja fast sagen, ne? Da kommt kaum jemand dran. Sophie arbeitet viel, die Frau von Edward, ne? Die übernimmt auch viele Termine. Also die sind schon auch viel unterwegs, ne?
Also es hieß ja jetzt auch immer, oh Gott, Charles, er habe die Königsfamilie verschlankt und jetzt stünde er vor Problemen.
Ja, genau.
Jetzt hat er kein Personal mehr, Personalengpässe im Buckingham-Palast.
Ja.
Das ist ja jetzt auch nicht so. Also es ist ja schon so, Camilla, Anne, Edward, Sophie. Und normalerweise, natürlich sind noch William und Kate dabei.
Ja, und man darf nicht vergessen, Duke of Kent, ne?
Und der Duke of Kent, den wir gerade sprachen.
Und der auch. Also ich meine, die sind ja auch alle immer noch gut
aber
dabei.
Der Duke of Kent, der ist schon sehr alt.
Also
schon. Das glaube ich nicht. Aber es ist, glaube ich, eher tatsächlich der Duke of Gloucester, der auch noch sehr viel wahrnimmt.
Ja, aber du, ich sage dir eins, den Duke of Kent sah ich bei der Gartenparty im Mai vergangenen Jahres bei Charles. Da hat er noch schön im Garten, da ist er rumgelaufen und hat sich mit den Menschen unterhalten.
Ja.
Ne? Das macht er schon noch. Oder Wimbledon zum Beispiel, das hat jetzt, glaube ich, Kate übernommen, ne? Die Schirmherrschaft von dem britischen Tennisverband oder englischen Tennisverband. Das hat er auch immer noch schön gemacht. Er kam mir mal entgegen übrigens, Julia. Ich konnte es ja selbst nicht glauben. Es gibt so einen Schleichweg zwischen High Street Kensington mehr oder weniger, eine Straße, die abgeht, Richtung Kensington Palast. Und da kann man so einen kleinen Schleichweg laufen Richtung Kensington Palast.
Kenn ich.
Kennst du den? Dann lief ich dann so, ne? Und denk mir so, so von Weitem kam mir einer jemand entgegen, da denke ich mir so, den kennst du doch, ne? Na, war es Duke of Kent, ging spazieren, ein Begleiter dabei, der sich um einen Hund gekümmert hat, ne? Und er hatte eine Zeitung unterm Arm. Also er kam gerade von Richtung High Street Kensington und ging Richtung Kensington Palace, dort wohnt er ja, ne? Und das war ganz, ganz witzig. Also er macht.
Da kann ich auch noch ein Anekdötchen zu erzählen. Ich war nämlich im Kensington Palace und hatte ein Interview mit seinem Bruder, mit dem Prinz Michael von Kent.
Ah ja, genau.
Uh-huh. Der ein ausgewiesener Experte ist, wenn es um die Romanows geht.
Aha, siehst du.
So. Ah, okay. Mal abgesehen davon, dass er selber auch aussieht wie der Zar. Ne? So. Und darum hatte ich mit dem vor 10 Jahren dort ein Interview gemacht. Mhm. Er bringt mich dann zur Tür. Mhm. Und das ist ja wie so eine große Wohngemeinschaft da. Ne?
Ja, ja,
da
genau.
Gibt es ja so verschiedene Apartments. Ne? Und in einem Apartment wohnen die damals die Cambridges, heute die Wales, also William, Kate und die Kinder.
Ja.
Und das nutzen die auch heute noch.
Ja.
Aber damals haben sie es halt also nicht nur als Stadtwohnung genutzt, sondern als halt permanente Wohnsitz.
Ja, genau.
Und dann wurde gerade Baby George in der Karre über den Hof gefahren. Und an seiner Karre hing ein Luftballon, denn er ist nämlich gerade am Tag vorher 1 geworden.
Ah, okay. Aha, aha.
Also es ist nett, dieser Kensington Palace, das ist ja ein ganz nettes Ensemble, wo halt sehr viele Familienmitglieder wohnen,
genau,
unter anderem halt die Kents.
Ja, genau. Also von daher, also der macht ja auch nur ganz bisschen was, aber wie du halt sagst, also die sind jetzt nicht irgendwie, haben jetzt wirklich keine große Personalnot. Und wie gesagt.
Nee, aber sie haben halt, das Personal ist sehr alt aufgestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Also aus der jungen Generation haben sie im Moment nur William und Kate.
Ja, genau. Und deswegen war er auch unter den Royal Experts in England der Schrei groß nach Beatrice und Eugenie oder Eugenie, ne, dass die eben da auch jetzt mal mehr übernehmen. Ne? Die machen ja schon so ein bisschen was, aber so richtig für die Königsfamilie sind die jetzt auch nicht aktiv. Ne? Also die richtig so hart Working Royals, ne?
Ja, aber ich frage mich auch, ob er sie halt braucht. Also ich finde schon, dass sie recht gut aufgestellt sind.
Ja.
Und wir sehen ja auch, wie schwierig es ist, die Royals aus der zweiten Reihe zu königlichen Verpflichtungen auch irgendwie zu bewegen. Mhm. Es wird interessant in der nächsten Generation jetzt, also die Kinder von William und Kate, wie die das machen, ihre Kinder darauf vorbereiten. George, du wirst der Thronfolger sein. Und Charlotte und Louis, was machen wir mit euch? Aber das ist ja nun mal eine ganz andere Frage.
Ja, das stimmt. Extremst ja auch in den Medien drin, war auch gerade in der britischen Presse, war ja Fergie, ne? Ich meine, das war ja, sie wurde ja so als dritter Krankheitsfall in der Königsfamilie. Ich meine, sie ist ja mehr oder weniger. Ja, gehört ja nicht mehr so dazu, aber gut, aber egal. Und das war ja ganz interessant. Sie ist ja auch damit rausgegangen, hat gesagt, sie hat jetzt Hautkrebs. Und interessanterweise, und sie hat auch genau gesagt, also wie es festgestellt wurde, denn sie ist ja in die Klinik gekommen und sie hatte ja Brustkrebs und die Brust sollte wieder aufgebaut werden. Und da hat der Arzt den Hautkrebs erkannt. Und sie war heilfroh, weil ihr Vater hatte auch Hautkrebs, ist zwar nicht daran gestorben, der hatte wohl einen Herzinfarkt, aber das ist so ihre Familiengeschichte, ne? Und das war für sie so auch nochmal so ein einschneidender Moment. Also ich finde ja Fergie, ich finde Fergie, also obwohl sie so mit Andrew und diese, was auch alles war in der Vergangenheit, aber nichtsdestotrotz, sie ist super authentisch, wie ich finde. Sie ist so, wie sie ist. Wie findest du das?
Ja, sie ist so, wie sie ist. Und ich finde, sie scheint ja eine sehr loyale Partnerin für den Andrew zu sein, obwohl sie geschieden sind und eine ganz tolle Mutter zu sein für ihre beiden ja sehr netten Töchter, die ja auch die irgendwie eine sehr ernsthafte Rolle spielen auch und aber auch irgendwie wissen, wo sie hingehören. Ne? Dass sie irgendwie Mitglieder der königlichen Familie sind, aber jeder auch so versucht, auf eigenen Beinen zu stehen. Die nutzen dem Königshaus mehr, als dass sie dem schaden würden, was man ja von anderen Familienmitgliedern nicht sagen
kann.
Tja. Ich fand es immer ein bisschen schwierig, dass die Fergie halt schon, die hat nämlich der Königsfamilie auch sehr viel geschadet. Ne? Also
mit
Schlagzeilen mit irgendwie Geschäften, die sie machen wollte und so.
Aber
nichtsdestotrotz ist es natürlich dramatisch, so eine Krankheitsakte zu haben.
Richtig.
Und es hoffen natürlich alle, dass sie bald gesund ist und das überwunden
aber hat. Aber sie hat nie, weil du sagst loyal, sie hat nie ein schlechtes Wort über die Königsfamilie fallen gelassen, sondern sie war immer, wie du sagst, loyal. Okay, mit den Geschichten hat sie schon der Königsfamilie irgendwie geschadet, in der Vergangenheit vielleicht. Sie hat selbst mal im Interview gesagt, da wurde sie auch drauf angesprochen, gerade so die Parallelen zu Meghan und so, ne, die da rausgegangen ist und nicht loyal war, ja, wie auch immer man das werten möchte. Aber sie hat gesagt, für sie war das nie wichtig, irgendwie das Königshaus, über das Königshaus zu reden, sondern sie hat gesagt, sie hat immer geguckt, dass sie weitergeht in ihrem Leben, und ihre Großmutter hat immer gesagt, man soll Gutes tun bei anderen. Und das war so immer ihr Lebensmotto, ne? Sie macht ja viel mit Kindern, die hatte diese Lesestunde auf YouTube, ne, Fergie and Friends und so. Sie kümmert sich um andere, schreibt ihre Bücher, die ist sehr erfolgreich übrigens als Schriftstellerin, und lebt so vor sich hin. Und es hieß ja, und sie war beim Gottesdienst dabei und sie hat die zwei Corgis in Pflege genommen.
Ja. Das ist eine süße Geschichte, ja.
Wieder. Die wurden ja erst wurden ja der Queen diese zwei Hunde ja geschenkt, nachdem ja Philipp gestorben war, und jetzt haben sie sie wieder. Ja.
Nachdem die Queen, also quasi als Waisenhunde, hat Fergie die aufgenommen, die beiden Corgis oder was?
Ne? Ja, genau. Also es ja, war ja, also sie hat ja erst die, ihr wurden die geschenkt von Andrew und von Fergie, als Philipp gestorben war, damit sie nicht so alleine ist, dass sie immer noch irgendwie in Windsor unterwegs sein kann. Und dann, gut, als die Queen gestorben war, haben sie sie halt wieder zurückgenommen. Und jetzt sind sie halt da, ja.
Also, und weißt du was? Mhm. Ja, du sagst jetzt gerade, als die Queen gestorben ist. Wir sprechen ja irgendwie über Krankheiten.
Ja.
Und ich finde, das kann man dann doch irgendwie als irgendwie ermutigend noch mit auf den Weg nehmen. Die Queen am Ende, es wurde ja auch spekuliert, ob sie krank war und so. Und am Ende, es ist ja ein paar Wochen später, wie nennt man das so, die Sterbeurkunde, das war's. Die Sterbeurkunde veröffentlicht worden. Und es war, der Grund für ihren Tod war einfach Altersschwäche.
Ja.
Und ich finde, mit 96 Jahren bei der Queen und Prinz Philipp mit 99 Jahren, ja, sind das doch die besten Voraussetzungen für Charles, ein langes Leben zu führen.
Mhm.
Und bei der guten Pflege und eigentlich auch bei dem guten Lebenswandel, den die haben.
Mhm.
Klar, gibt es immer mal ein Gläschen oder so. Also das haben sie ja schon auch, Lebensqualität. Charles und Camilla, die mal dann irgendwie einen Drink zusammennehmen und so. Aber,
ja,
alles,
genau,
aber alles in Maßen.
Ja,
sind
genau.
Unheimlich viel draußen an der frischen Luft.
Ja,
sie,
ja,
lieben lange Spaziergänge.
Ja, ja.
Dann natürlich werden sie umsorgt und so. Und
richtig.
Wenig Stress. Das sind ja offenbar alles die Faktoren, die für ein langes Leben sorgen. Und dann kann man halt einfach auch nur wünschen, dass Harry und Meghan nicht für Stress und Bad Vibrations sorgen.
Ja,
denn das wird ihn natürlich sehr beschäftigen, denn er ist und bleibt sein geliebter Sohn.
Ja, so ist das. Um versöhnlich aus dieser Podcast-Folge rauszugehen, also nicht nur das Thema schlimme Krankheiten, sondern, wie du gesagt hast, das Geheimnis der guten Gesundheit der Queen beispielsweise, du hast es ja genannt, ne, die Sachen aufgezählt, können wir uns ja alle selbst auch zu Herzen nehmen. Also bis auf jetzt, dass uns Bedienstete uns was Leckeres kochen, kann man ja selbst machen, ne? Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, man kann sich was rauspicken. Und eine Kraftquelle übrigens soll auch gewesen sein, dass sie unheimlich gläubig war, ne? Und ihr Pflichtbewusstsein. Das hat sie auch gesund und lange leben lassen, ne?
Ja, man wird gebraucht.
Ja, ja, genau.
Ich glaube,
genau,
das macht halt viel. Das war ja auch, wie gesagt, meine Erfahrung mit Königin Silvia. Das hält
fit,
jung,
ne? Genau. Und nochmal auch ein Tipp: Prinz Philipp hat immer Sit-Ups gemacht. So. Ja, und das hat sich über Jahrzehnte hinweg ausgezahlt. Kein Bauch, immer selbe Hosengröße, ne? Übrigens hat ja der persönliche Schneider, hat ja noch kurz vor seinem 96. Geburtstag, also von Philipp, gesagt, ich zitiere mal, er hat einen fantastischen Körperbau, an ihm ist kein Gramm Fett, deshalb trägt er seine Kleidung so gut. Er ist sehr gut proportioniert, er hat ziemlich lange Beine und trägt nicht viel Gewicht. So. Da haben wir es doch.
Annelie, er sah ja auch blendend aus als junger Mann.
Ja.
Und ich finde auch bis ins hohe Alter, was für eine Erscheinung.
Ja, absolut. So, und da können wir uns jetzt mal ein Scheibchen abschneiden, ne? Und also Sit-Ups, Julia, nicht zu viel Gin. Und gutes Essen und viel in der frischen Luft, ja. Also ich möchte jetzt nicht so deprimierend hier rausgehen aus unserem Podcast. Genau, Julia, also ich sage mal, wie gehen wir hier raus?
Ich sage mal, auf ein langes Leben.
Unbedingt, genau. Also,
und das wünsche ich dir und das wünsche ich natürlich auch allen Zuhörern und auch den ganzen Royals, über die wir heute gesprochen haben.
Ja, das wünsche ich auch, absolut. Und wir versuchen, uns an die Sit-Ups zu halten. Gut, Chrissy Kahn ist ja quasi, hat eine Statur wie Prinz Philipp, ist nicht ganz so groß, aber ist auch schlank und rank, ne? Kein Gramm Fett. Er kann Kekse weiter essen. Ja, liebe Julia, dann sage ich mal vielen lieben Dank, dass du dir wieder die Zeit genommen hast. Und telefonisch, liebe Podcast-Fans, seht es uns nach. Das ist jetzt einfach der Zeit geschuldet. Aber ich denke, es ist trotzdem in Ordnung. Was sagt unsere Technikerin? nickt mit dem Kopf, Julia. Also alles gut. Nächstes Mal
gehe ich wieder ins Studio.
Genau, und du weißt ja, wo es ist, ne? In dieses abgedunkelte. Hat es ein Fenster nochmal? Weiß ich gar nicht.
Nee, kein Fenster. Ah. Und ich muss halt durch so tiefe Gänge unter dem WDR lang. Aber mittlerweile kenne ich den Weg. Ich gehe da nicht mehr verloren.
Wunderbar. Ja, liebe Podcast-Fans, ich danke euch fürs Zuhören. Folgt mir auf Instagram, Annelie_AnneliesRoyaleWelt. Schreibt mir eine E-Mail. Und, liebe Julia, ich würde sagen, wir würden Rasputin unbedingt mal auf unsere Liste schreiben, auf unsere lange.
Ja, generell, es gibt ganz tolle, spannende Geschichten über Wunderheiler, die Einfluss genommen haben oder Einfluss nehmen wollten auf die Königsfamilie.
Ja,
wir können aber auch mal über die Romanows sprechen. Das ist ein ganz tolles und auch ein sehr trauriges Thema.
Ja, können wir auf jeden Fall. Und gut, einen Schaman haben wir ja auch aktuell gerade auch bei den Norwegern. Ne?
Auch ein sehr aktuelles Thema. Ja. Ich glaube, die wollen auch bald heiraten.
Ja, ne? Ja, in diesem Jahr. Ist es soweit?
Mhm. Na, dann können wir das ja zum Anlass nehmen.
Genau, Märtha
Louise.
Wobei
man dem auch vielleicht auch nicht recht tut, ihn mit Rasputin in eine Kiste zu schmeißen.
Nee, würde ich auch sagen.
Nee.
Okay, also Julia, ich sage herzlichen Dank und ich freue mich auf das nächste Mal. Und Chrissy Kahn wird da wahrscheinlich dann auch wieder dabei sein. Ich plane das so, dass er mal wieder Zeit hat. Ne? Julia, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich danke dir für den Ausflug zu den Royals und es ist mir immer wieder eine große Freude, mit dir zu reden.
Geht mir auch so. Macht's gut, ne?
Ja, du auch.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Tschüss, liebe Julia. Mach's gut.
Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Ja, ciao.
Das war Annelies royale Welt.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Und es war mal wieder
eine große Freude.
Indeed. Auf jeden Fall weitersagen.
Yes, sagt es weiter.